Bevor ich es vergesse, die Punkte der heutigen Predigt gehen zurück auf eine Gliederung von Bruder Mark Copeland, dem ich hiermit die Ehre geben möchte. Das ist ein Bruder aus den Staaten, er predigt in Florida seit, ich glaube, 40 Jahren. Und ich habe ihm gestern noch eine Mail geschrieben und er hat auch geantwortet, das fand ich ganz nett. Also, das fand ich sehr hilfreich. In meiner letzten Predigt, da ging es um Einheit und würdig wandeln. Da hatte ich so begonnen, dass das Ziel der Predigt wir sind. Und wer ist wir? Der Leib Christi. In Epheser 4, Vers 16 heißt es, aus ihm, nämlich Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ja, der Leib Christi. Ich hoffe, er ist euch genauso teuer, wie er mir ist. Und es geht auch heute wieder um den Leib. Und es geht allerdings dabei um ein heikles Thema. Heikel heißt, das ist ein schwierig zu behandelndes Thema, gefährlich, leicht misszuverstehen. Warum? Weil wir es leicht persönlich nehmen können. Und jeder von uns weiß, wie gefährlich das sein kann. Wenn ich im Deutschen sage, das nehme ich persönlich, dann, well, und ich glaube, das ist im Englischen ähnlich. Deshalb möchte ich jetzt zu Anfang nochmal ganz gleich deutlich betonen, ich will niemandem auf die Füße treten. Und wenn ich meine Worte ungeschickt formuliert habe und formulieren werde, dann versuch zu verstehen, was ich meine. Und wenn meine Worte lieblos rüberkommen sollten an der einen oder anderen Stelle, dann vergebt mir bitte. Wenn euch allerdings Gottes Worte treffen, dann ist das vollkommen okay. Ich glaube, da stimmen wir überein. Und am Ende des Hebräerbriefs heißt es ja auch in Hebräer 13, 22, ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Meine Predigt ist jetzt nicht so lang, wie der Hebräerbrief lang wäre, wenn wir ihn lesen würden. Also ganz so lang wird es nicht. Ja, worum geht es heute? An jeder Versammlung teilnehmen, ist der Titel. An jeder Versammlung teilnehmen? Soll ich bei jeder Versammlung dabei sein? Ich selbst habe in den Ortsgemeinden, wo ich bisher gedient habe, wahrgenommen, dass es immer irgendwo, es gibt einige Geschwister, die sind immer da. Die sind sonntags morgens da, sie sind zur Bibelstunde da, die sind am Mittwoch da. Wenn eine Evangelisation veranstaltet wird, sind die da. Wenn woanders etwas stattfindet, dann sind die, überlegen die auch, ob die woanders unterstützen können. Die sind immer da. Und dann gibt es eben auch Geschwister, die sind unregelmäßig da. Sonntag sind sie in der Regel dabei oder oft oder mal zur Bibelstunde oder mal am Mittwoch oder bei einer Evangelisation mal ein Tag. Woher kommt dieser Unterschied? Und macht das überhaupt einen Unterschied? Ich bin davon überzeugt, dass es einen großen Unterschied macht. Im geistlichen Leben auch jedes einzelnen Christen und im geistlichen Leben der Ortsgemeinde. Wichtig ist ja zu überlegen, ja, sind das jetzt so meine, meine Empfindungen und Gefühle, dass ich es eher schön finde, wenn wir alle beisammen sind? Oder ist das etwas, was Gott uns ans Herz legt? Und ich denke, wir können einiges anschauen, und zu Beginn der Versammlung heute hat Elmar schon darauf hingewiesen, dass wir in der Bibelstunde eine Predigt-Nachbesprechung machen möchten, dass wir darüber uns auch austauschen, dass ihr eure Gedanken dazu teilen könnt. Weil für uns als Brüder ist es ja auch wichtig zu wissen, ja, warum kommen Geschwister oder warum kommen Geschwister nicht? Müssen wir vielleicht etwas verändern? Das ist für uns auch wichtig. Deswegen brauchen wir an der Stelle auch die Rückmeldung und eure Meinung, eure Erfahrung. Punkt Nummer 1. Ich denke, wir sollten immer dabei sein, wenn sich die Gemeinde versammelt, um Gottes Geboten zu gehorchen. Um Gottes Geboten zu gehorchen. Okay, gibt es da welche? Nun, Gottes Gebot, unser Zusammenkommen nicht zu versäumen. Ihr kennt die Stelle sicherlich oder die meisten aus dem Hebräerbrief, aus dem 10. Kapitel. Die Verse 23 bis 25. Hebräer 10, 23 bis 25. Und wichtig ist natürlich auch zu wissen, was ist denn der Gesamtzusammenhang auch? Was lesen wir in diesem großartigen Brief? Es geht vorher um das neue Priestertum und einen neuen Bund und ein neues, ein einmaliges Opfer, was Christus gebracht hat. Nicht mehr Schlachtopfer um Schlachtopfer um Schlachtopfer, sondern ein für alle Mal hat Christus das entscheidende Opfer gebracht für die Sünden der Vergangenheit und die Sünden der Zukunft. Das ist großartig, und ein neuer Weg zum Heiligtum ist offen. Und dann geht es da weiter im 10. Kapitel. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wir können uns später in der Bibelstunde noch darüber austauschen, ja, welches Zusammenkommen ist jetzt gemeint? Ist das jetzt nur der Sonntag? Ist das nur ein bestimmter Tag? Ist das damit gemeint? Und was war die Situation damals? Das waren schwierige Zeiten, wenn wir weiterlesen im Hebräerbrief. Da gab es Verfolgung. Also sich dann zu versammeln, das hat schon etwas gekostet. Und in diesen Gesamtzusammenhang hinein ist geschrieben, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Und ganz wichtig an der Stelle, es geht jetzt nicht hier um den Punkt, versäumt nicht das Zusammenkommen, sondern vielmehr, was haben wir jetzt gelesen? Lasst uns das Bekenntnis festhalten, unsere Hoffnung. Das sollen wir tun. Wir sollen aufeinander Acht haben. Das sollen wir tun. Wir sollen uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Das sollen wir tun. Und was hindert das, indem wir unser Zusammenkommen versäumen? Wir sollen einander ermuntern. Also, der Fokus ist ganz wichtig, auf die Dinge zu richten, die wir tun sollen. Wir haben so viel Freiheiten in Christus. Und das ist etwas, was viele Menschen eben nicht verstehen. Es geht nicht im Christentum um eine Liste. Da sind die ganzen Verbote. Das ist das, was wir unbedingt, worauf wir uns konzentrieren sollen, sondern das sollen wir tun. Und wenn wir diese Dinge tun, dann wird vieles andere auch von ganz allein wegfallen. Also es ist hier ein Ruf zum Durchhalten. in Verfolgung. Und dort gab es schon eher eine eingeschränkte Freiheit, sich zu versammeln. Oder man hat sich versammelt und das hat Folgen gehabt. In der heutigen Zeit ist die Freiheit, sich zur Anbetung versammeln zu können, eher zu einer Freiheit geworden, sich nicht zu versammeln. Wir sind ja frei, das zu tun. Es ist ja auch mit Kindern manchmal fast effektiver, etwas zu verbieten, damit die Kinder das tun, als wenn man den Kindern sagt, das sollt ihr tun, das tut euch gut. Ja, wenn wir nur am Sonntag zusammenkommen, dann versäumen wir nicht unsere wichtigste Versammlung. Ich denke, das ist ein etwas ganz Besonderes, dass wir uns am ersten Tag der Woche versammeln, dass wir das Brot brechen, Wein trinken, dass wir an das Opfer Christi gedenken. Zweifellos. Aber an anderen Treffen eben nicht teilzunehmen, macht es eben auch einfacher, dann mal am Sonntag vielleicht nicht dabei zu sein. Und nochmal, es gibt keine Bonuspunkte oder Anwesenheitspunkte, weder hier noch bei Gott. Ihr wart immer da, nur dreimal gefehlt, du 10-mal gefehlt, du kriegst den Platz da hinten, du kriegst nur eine kleine Wohnung. Nein. Es kommt auch keine Reife alleine durch Anwesenheit. Also als Christen wachse ich nicht automatisch, nur weil ich jetzt hier im Gemeindehaus sitze und Gemeinschaft habe. Denn wenn ich nur am Sonntag hier bin oder vielleicht Mittwoch und Sonntag und in der Woche meine Bibel nicht angucke, mit meinem Herrn, mit meinem Gott nicht rede, dann wird das mit dem Wachstum, dann wird das mit unserer Reife auch nicht so weit her sein. In diesen Zeiten ist es auch wahrscheinlich nochmal nötig, darauf hinzuweisen, ich finde das super, dass ihr über Zoom dabei seid. Es sind auch über Telefon einige dabei. Das ist großartig. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt in dieser Zeit eben nicht sagt, ja, wir sind jetzt eh begrenzt, ich habe Schwierigkeiten damit, ich bleibe zu Hause, aber ich bin über Zoom dabei. Toll. Ich finde das ganz klasse. Und auch um Missverständnissen vorzubeugen. Wenn ich krank bin oder jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, da ist es mittwochs, wenn wir unsere Andacht haben, da ist es dunkel draußen. Und wenn ich dann weit mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich werde älter, die Sicht wird auch schlechter, die Augen lassen irgendwann nach, also für ne, irgendwann lassen die Augen ein bisschen nach und die Dunkelheit wird schwerer zu ertragen für die Augen. Und wenn ich dann sage, das ist mir zu weit, ich kann das einfach auch von meiner Gesundheitsverfassung nicht mehr, das ist vollkommen in Ordnung. Okay? Aber es gibt dann auch noch Gottes Gebot, einander zu ermutigen. Nicht nur in dieser Stelle im Hebräer 10. In Römer 14, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Das war Römer 14, Vers 19. Dem nachstreben, was der gegenseitigen Erbauung dient. Und auch im Kapitel danach gleich, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Unsere Anwesenheit. Deine Anwesenheit, ob das jetzt am Bildschirm ist, ob das jetzt hier ist, ob das am Telefon ist, ermutigt mich. Das kann ich sagen. Ich hoffe euch auch. Also mich ermutigt das. Und kann ich denn wirklich sagen, dass wir einander ermutigen, wenn wir die meiste Zeit nicht dabei sind? Wenn du nicht dabei bist, dann ermutigst du mich auch nicht. Du bist einfach nicht da. Das Gebot, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Insbesondere geht es um unsere Prioritäten. Was packen wir zuerst an in unserem Leben? Was hat den meisten den größten Zeitanteil? Natürlich müssen wir arbeiten, unser Brot verdienen. Und dann? Ist das nicht verrückt, dass wir in einer Zeit leben, wo wir eigentlich mehr Freizeit haben, ich glaube, als es überhaupt jemals gab? 40-Stunden-Woche. Was war jetzt noch vor 100 Jahren? 40-Stunden-Woche. Da wurde viel länger gearbeitet. Oder wenn ich in der Landwirtschaft bin, dann geht das von morgens, wenn die Sonne aufgeht, und dann bis spät abends. Oder wir in Deutschland, wenn wir auch darüber jammern, dass wir nur 30 Tage Urlaub im Jahr haben. Ist das nicht gemein? Wir haben nur 6 Wochen Urlaub im Jahr. Und die Lehrer haben ja noch, okay. Also in Amerika gibt es irgendwie am Anfang, ja, es ist ja unterschiedlich, aber 10 oder 15, aber 30 Tage, oh, das ist irgendwie zu wenig. Also wir haben eigentlich so viel Zeit, wie es sonst noch nie gab. Aber wofür setze ich die Zeit denn ein? Für Freizeitaktivitäten, für Sport und. Ist auch wichtig. Aber manche Christen sagen eben, nee, an dem Tag kann ich nicht. Wir können uns wann anders zum Squash treffen oder zum wie auch immer, aber an dem Tag kann ich nicht. Oder Kindergeburtstag. Das hatte sich so eingebürgert vor einigen Jahren. Da hatten auf Mal alle Kinder in den Klassen von unseren großen Kindern, die haben am Sonntag gefeiert. Am Sonntag. Also muss das sein? Die gingen auf eine christliche Schule und da muss ich am Sonntag Geburtstag feiern und da so ein. Und dann fangen sie noch möglichst spät Vormittag an. Also das ist mir, ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Oder wenn ich Familie zu Besuch habe, das haben wir die meisten oder viele von uns auch schon erlebt. Dann bleiben sie übers Wochenende, fahren jetzt gerade am Sonntag wieder weg. Das war vor vielen Jahren auch mit meinen Schwiegereltern. Wollen dann Sonntag wegfahren, dann bietet es sich doch eigentlich an. Wir haben noch in Ruhe Zeit zusammen und frühstücken und dann fahren sie irgendwie um 11 oder 12 Uhr fahren sie los. Wenn wir jetzt sagen, nee, wir wollen zur Sonntagsversammlung gehen, zum Gottesdienst, dann verprellen wir sie doch, oder? Ist das nicht ein vor den Kopf schlagen? Oder damals, als meine Eltern noch lebten, ja, kommt Sonntag zum Essen vorbei. Ja, wann fahren wir dann weg? Nach der Bibelstunde und bis wir hier wegkommen und bis wir dann bei meinen Eltern waren, dann war eigentlich die Essenszeit schon eher, wie gehen wir damit um? Das war auch schwierig. Aber wo sind halt die Prioritäten? Und nur, wenn ich anderen gegenüber Grenzen setze und sage, nein, das ist mir jetzt sehr wichtig, wir können das gern vorher machen, oder das heißt nicht, dass ich lieblos bin, sondern ich mache einfach klar in Liebe, was ist mir am wichtigsten? Und ja, hier kommt an zweiter Stelle. Ja, ein weiterer Grund dabei zu sein ist geistliches Wachstum. Ja, die Versammlungen und unsere Bibelstunden, alles, das soll dazu dienen, dass wir geistlich wachsen. Dass wir eben nicht mehr nach Jahren und Jahren und Jahren immer noch wieder Milch brauchen und immer noch Fragen stellen, die wir vor 10 Jahren auch schon gestellt haben. Und auch sogar die Lieder helfen uns dabei, oder? Wenn wir in Kolosser 3,16 doch auch gemahnt werden, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das soll hier alles stattfinden. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Das Wort des Christus soll reichlich unter uns wohnen. Und die Lieder singen wir doch nicht, um unsere Stimmen zu ölen, sondern um Gott die Ehre zu geben. Aber auch zueinander singen wir diese Lieder. Und unser Wachstum, das ist wie mit Kindern genauso, das hängt von unserer Ernährung ab. Vor langer Zeit hatten wir mal die Predigtreihe, da hattest du ein paar Mal über geistliche Anorexie, hatte Carsten gepredigt. Also wenn wir uns ganz, ganz ungesund und unausgewogen ernähren, dann führt das zu gesundheitlichen Problemen. Und das ist geistlich auch so. Nicht dabei zu sein, vergrößert die Gefahr, sich unausgewogen zu ernähren. Es ist doch auch so, dass wir uns austauschen und auch ein bisschen schleifen. Wir brauchen das doch auch. Wenn wir nur im eigenen Saft schmoren, wie es so schön heißt, dann ist das mit dem Wachstum ja schwieriger. Und bei den Gedanken über dieses Thema haben meine Frau und ich auch uns zurückerinnert, wie das eben war vor über 20 Jahren. Als wir hier kamen und noch keine Christen waren, da sind wir auch zur Bibelstunde nicht geblieben, weil das war einfach zu viel. Das war einfach zu lang, wir waren das gar nicht gewohnt. Da waren, so wie jetzt auch, Lieder und Predigt. Jim hat damals noch gepredigt. Die waren dann nicht so kurz, die Predigten, sondern eher dann so 50 Minuten. Das waren die kurzen Predigten. Danke, Peter. Und dann sind wir nach Hause, weil dann noch eine Bibelstunde bis 20 nach 12. Das war zu viel. Aber wir waren noch keine Christen. Wir sind gläubig geworden und waren dann auf dem Weg, uns zu entscheiden. Ja, und dann ja, sind wir Kinder Gottes geworden und dann ging das ja weiter. Wir waren damals, hatten noch keine Kinder, waren jünger, fitter, haben beide Volleyball gespielt im Verein und mittwochs war Training, 20 Uhr. Passte leider nicht, weil die Andacht von 19 bis 20 Uhr, tja, passte nicht. Also Beamen war noch nicht erfunden, dass ich jetzt zack und dann da bin. Ich musste immer dann noch hinfahren. Und wenn du zum Training erst um 20 nach 8 kommst, dich dann noch umziehst, um kurz vor 8:30 in der Halle stehst, dann sind deine Mitspieler, dann ist dein Trainer, dann ist keiner mit dir zufrieden, dann musst du dich noch aufwärmen. Das alles versucht, ja, dann bleibe ich nur zur Andacht und gehe dann vor der Bibelstunde am Mittwoch und fahre dann hin. Und irgendwie waren wir mit keiner Lösung so richtig glücklich. Und es hat ganz schön lange gedauert, bis wir irgendwie verstanden haben, nee, das ist nicht gut für uns. Meine Frau hat nochmal gesagt, wie sie es damals empfunden hat, als sie zuerst an Frauenstunden teilgenommen hat. Da fand sie manches sehr befremdlich. Sie war unzufrieden auch mit den Inhalten, aber eben auch, weil Gott einiges aufgedeckt hat. Wenn wir Gottes Worte hören, wenn wir darin lesen und darüber nachdenken, dann erkennen wir uns doch auch mehr, wie wir sein sollten. Gott war da am Werk und es war eine Veränderung notwendig. Ja, und denkt selbst darüber nach, gibt es einen Zusammenhang zwischen starken und treuen Christen und ihrem Verhalten gegenüber den Versammlungen oder auch gegenüber ihren Geschwistern, gegenüber dem Leib des Herrn? Gibt es da einen Zusammenhang? Nun, ein weiterer Grund dabei zu sein ist, damit die Gemeinde funktioniert. Es ist ein Leib, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Und wenn ich die Hälfte zu Hause lasse, okay, ihr seid jetzt per Zoom dabei, also über Zoom, das ist halt jetzt auch noch eine ganz besondere Situation, aber die Ortsgemeinde benötigt Arbeiter. Der Leib braucht seine Glieder und jedes Glied hat nun mal auch seine Aufgabe. Und niemand kann sagen, ich werde nicht gebraucht. Wenn du das sagst oder wenn du das denkst, dann hast du vielleicht noch nicht wirklich danach gefragt, was Gott von dir möchte und was Gott dir an Gaben gegeben hat, dass du sie einsetzen sollst. Und es gibt so viele Dienste, ob das jetzt das Liederleiten ist, ob das das Beten ist, ob das auch Kinder- oder Bibelstunden sind, Gäste willkommen zu heißen, auf den Platz zu führen, sich um den Laptop, um sonst was zu kümmern, das Mahl vorzubereiten, das Gebäude zu reinigen, Kranke zu besuchen, Bedürftigen zu helfen, Verlorenen die gute Botschaft zu bringen, Schwache zu ermutigen. Ihr wisst, die Liste ist. Und dafür ist der Leib da. Dafür ist der Leib da. Und nicht nur irgendwie der kleine Finger, der irgendwo rumhängt oder der, wer auch immer. Ja, die Ortsgemeinde ist von den Gliedern abhängig. Und wer unregelmäßig da ist, tut selten noch irgendetwas zusätzlich für die Ortsgemeinde. Eine Gemeinde ist eben nur so stark wie die gemeinsame Stärke aller Glieder. Das, was wir alle zusammen in Gottes Reich einbringen. Und wenn in einer Kette aus vielen Gliedern einige fehlen, dann sind alle anderen auch davon betroffen. Ein gutes Beispiel zu sein und Einfluss zu haben, das ist ein weiterer Grund. Ja, wir Christen sollen gute Beispiele sein, füreinander. Und Paulus hat das an Timotheus geschrieben, der wegen seiner Jugend, damals hat man ja noch so bis 40 Jahre, war das Jugend, hat er geschrieben, 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Und es gibt so viele andere Stellen. Wenn Jesus darauf hinweist, wir sollen Salz und Licht sein, dann ist es natürlich die Welt, wo wir auch leuchten sollen, wo wir salzig sein sollen. Aber wir brauchen eben auch einander. Ihr kennt das Beispiel wahrscheinlich von den Kohlen. Ich grill auch gerne mit Kohlen. Wenn eine Kohle extra liegt, die geht dann eher wieder aus, als wenn die alle schön beieinander liegen. Natürlich, wenn alle, und das ist das Beispiel mit dem Salz, wenn zu viel Salz zusammen ist, das verdirbt dann auch. Christen sollen nicht nur irgendwie zusammenglucken. Aber ich brauche mehr Auferbauung, Ermutigung, Gemeinschaft als einmal in der Woche. Ich bin jetzt noch in der glücklichen Lage, mit meiner Frau Gemeinschaft zu haben, mit meinen Kindern, wir als Familie. Aber der Leib einmal in der Woche, das ist schon ein bisschen knapp. Und regelmäßig dabei zu sein, ist auch grundlegend für einen guten Einfluss. Und vielleicht kommst du eben auch hin mit einmal in der Woche. Aber wie ist das eben, wenn jetzt ein junger Christ da ist? Er kommt mittwochs das erste Mal und er sieht, du bist nicht da. Ja, dann ist das vielleicht auch gar nicht, sind eh so wenige da. Ich glaube dann. Also uns hat das damals beeindruckt, mittwochs dann die auch zu sehen, die wir sonntags gesehen haben, die sonntags mit uns gesprochen haben. Die waren irgendwie mittwochs auch immer da. Das hat uns schon beeindruckt. Und Wolfgang hat das auch schon öfter erzählt, dass eure Nachbarn genau wissen, mittwochs und sonntags, Dann setzen sich Helga und Wolfgang wieder ins Auto und fahren wieder los. Und ich denke, unsere Nachbarn, die nehmen das auch wahr. Immer wieder sonntags morgens, zumindest die um die Zeit dann schon mal rausgehen, die sehen, ach, da ist immer, die sind irgendwie immer unterwegs. Ob jetzt Schnee und Regen, ob Sommer, ob Winter, die gehen immer da in ihre Gemeinde. Und natürlich ist unsere Hoffnung, dass sie das auch mal zum Nachdenken bringt, dass sich Gespräche dann auch ergeben und nicht nur, wie wir das auch schon ja erlebt haben, nee, ihr braucht uns nicht mehr einzuladen und wir wollen noch nichts mehr hören. Und da bleibt uns eben nur noch übrig, ein gutes Beispiel zu sein. Aber das ist auch unsere Aufgabe. Und es ist eine schöne Erinnerung, als wir mal beide nicht kommen konnten, waren wir, glaube ich, beide krank, Michaela und ich. Unsere Kinder, die sind natürlich alleine dann hergekommen. Das war gar keine Frage. Nur weil wir jetzt krank sind, sollen unsere Kinder zu Hause bleiben? Gut, wir wohnen jetzt auch nicht so furchtbar weit weg, aber trotzdem. Wir sind alle ein Einfluss für andere. Das ist so. Okay, entweder haben wir keinen Einfluss oder wir sind ein guter oder ein schlechter. Also, welchen Einfluss möchtest du ausüben? Und ein weiterer Grund ist, ja, um bereit zu sein, um auf den Herrn zu warten. Er wird doch wiederkommen. Und keiner weiß, ob er jetzt nach unserer Zeit am Mittwochabend in unserer Andacht wiederkommt oder am Sonntagvormittag. Aber ich denke mir, wenn er wiederkommt, dann möchte ich damit beschäftigt sein, ihm Ehre zu machen. Das kann natürlich überall sein, bei der Arbeit genauso. Das ist jetzt auch keine Frage. Aber bin ich bereit und warte auf die Ankunft des Herrn, wenn ich ihm die Gelegenheit verpasse, mit Geschwistern zusammen zu sein? Wir ermahnen uns doch auch, bereit zu sein, nicht nachzulassen. Dazu dienen unsere Versammlungen auch. Und da kann ich auch nur zustimmen, muss ich sagen, für ein gutes Gewissen. Ein gutes Gewissen ist sehr wichtig, auch wenn wir in unserer Gesellschaft eher, ja, wenn das eher Thema ist, das Gewissen möglichst zu beschwichtigen, das nicht mehr so ernst zu nehmen. Das ist auch gar nicht gut, Kindern ein schlechtes Gewissen zu machen, denn das könnte sie irgendwie ja ins Ungleichgewicht bringen, so von ihrer Seele, geht da zurück auf schlechtes Gewissen, heißt ja dann, es gibt ein richtig und ein falsch. Und wer kann das heutzutage bitte noch sagen, was richtig ist und was falsch? Ich muss doch meinen Kindern Freiraum geben. Nein, Jesus starb, um unser Gewissen zu reinigen. Hebräer 9, Vers 14, er starb, um unser Gewissen zu reinigen. Und wurden wir nicht getauft mit der Bitte um ein gutes Gewissen? 1. Petrus 3, 21. Die Bitte um ein gutes Gewissen. Und wir sollen glauben und ein gutes Gewissen haben. 1. Timotheus 1, 19. Und auch Ziel der Belehrung ist ein gutes Gewissen. 1. Timotheus 1, 5. Also ein gutes Gewissen, dass wir unsere Sündenschuld ja abgegeben haben. Christus hat bezahlt. Das Wichtigste ist geregelt. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Das ist ja das, was wir teilen wollen. Und wenn ich Versammlungen einfach so versäume, dann trägt das bei mir zu einem schlechten Gewissen bei. Wenn ich keinen guten Grund habe, wenn ich nicht krank zu Hause bin. Und weil ich nicht wirklich so eine Predigt brauche, wie jetzt, weil eigentlich mein gesunder Menschenverstand mir sagt, dass es besser wäre, mich mit den Geschwistern zu versammeln. Und wahrscheinlich hat jeder von euch auch schon mal festgestellt, wenn ich mein Gewissen, was mich so ein bisschen plagt oder was mir sagt, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so okay, wenn ich das nicht beachte, und sag still jetzt. das führt dazu, dass mein Gewissen so ein, ja, ein wenig abstumpft. Je weiter ich dann gehe, ach, das ist nicht so schlimm und das ist nicht so schlimm und das ist nicht so schlimm. Unser Gewissen zu schärfen, immer wieder darüber nachzudenken, ist für mich persönlich wirklich wichtig. Im Hebräer 13, 18 ist die Bitte um Gebet, betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Wir möchten das Gute tun, das Richtige tun und deswegen ein gutes Gewissen auch haben. Und das dürfen wir dann auch haben. Ja, ein Fazit, warum sollte ich an allen Versammlungen der Gemeinde teilnehmen? Ja, um Gottes Gebote zu halten. Und Gott meint es doch gut mit uns. Es ist doch nicht ein, ich will ja euch eine Checkliste geben, damit ich euch nachher sagen kann, wie schlecht ihr wart, sondern Gott hat uns das gegeben, auch die Versammlung, als es ist ein Geschenk, weil er weiß, dass es uns gut tut und dass wir einander brauchen und ermahnen sollen und ermutigen, um geistlich zu wachsen, um mich zu entwickeln, um der Gemeinde zu dienen, um einander zu dienen. Wie hat denn Christus uns gedient? Und wie teuer ist uns Christus? Und wie teuer ist uns sein Leib? Wie wichtig ist dir das? Zu dienen, wie Christus gedient hat. Um ein gutes Beispiel zu geben, um guten Einfluss auszuüben, um bereit zu sein und um ein gutes Gewissen zu haben. Und aus diesen und weiteren Gründen können wir mit der gleichen Einstellung ausdrücken, was David sagt im Psalm 122. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Ist das meine? Ist das deine Einstellung? Ihr Lieben, lasst uns die rechte Zeit auskaufen und unserem Herrn und seiner Gemeinde dienen und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und lasst uns unser Zusammenkommen nicht versäumen. Und ich möchte euch alle auch ermutigen, in der Bibelstunde dabei zu sein, um besonders über die vier Punkte nachzudenken, die wir tun sollen. Und nicht, warum wir jetzt was gelassen haben, sondern in die Zukunft zu gucken und zu erkennen, wir brauchen einander. Und das wünsche ich uns, dass wir das wahrnehmen, dass wir Gott die Ehre geben in allem. Gott segne euch in dieser neuen Woche. Möge er uns Kraft und Freude und Frieden schenken. Amen.